SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen zum Lesenswert-Magazin am Ostersonntag. Waren Sie heute schon ein bisschen spazieren? Gut so, denn Bewegung in der Natur stärkt nicht zuletzt unsere Seele, weiß der Bestseller-Autor Bas Kast. Was sonst noch gut ist gegen Stress und Stimmungstiefs, das erzählt er uns gleich. Ich spreche mit ihm über sein aktuelles Buch Kompass für die Seele. Außerdem gibt's einen bissigen neuen Roman von A.L. Kennedy über die Risse in der britischen Gesellschaft. Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Der Titel verrät schon einiges. Liest sich wie ein Thriller. Und ganz frisch diese Woche der neue Roman von Matthias Politiki, eine Art Roadtrip durch Äthiopien. Die Musik kommt von der Französin Gabi Hartmann. Das Album ist ihr Debüt, im Winter erschienen, aber sonnig beschwingt. Buzzing Bee, summende Biene heißt dieser Song. Once was quite enough for me to look back at my life wasted in tears. Calling like a buzzing bee on a phone that you don't even hear. Cause I never know when you'll be back again. Again, again. Every time you go, time is your only plan. Your only plan. If it's yes or no, you hold it in your hand. It's in your hand. So my eyes are closed, please make me understand. Where is the faith I've given you? Despite my fears, through all these years, these bears, what I've been driven to. I always wish that you be true like me. Cause I never know when you'll be back again.
Again, again.
Every time you go, time is your only plan.
Your only plan.
If it's yes or no, hold it. Gut essen, Füße hochlegen oder durch die Landschaft wandern. An diesem langen Osterwochenende können wir mal kurz durchpusten in diesen angespannten Zeiten, die für viele auch ein seelischer Stresstest sind. Was hilft, wenn die Stimmung sinkt, wenn wir dauernd erschöpft sind oder in eine innere Krise geraten? Der Wissenschaftsjournalist Bas Kast hat sich aktuelle Studien zur mentalen Gesundheit angeschaut und Selbstversuche gemacht für sein neues Buch Kompass für die Seele. Es steht schon ganz oben auf den Bestsellerlisten, wie seinerzeit sein Ernährungskompass. Der wurde über 1 Million Mal verkauft. Jetzt also der neue Ratgeber mit Nahrung für die Seele sozusagen. Willkommen, Bas Kast.
Ja, hallo, schön da zu sein.
Ja, Herr Kast, was haben Sie heute schon getan, um sich innerlich zu stärken?
Wie fast jeden Morgen, und das ist mir heute auch gelungen, ich muss dazu auch den inneren Schweinehund überwinden, aber ich bin rausgegangen, sobald die Kinder versorgt waren, raus ins Licht und bin eine halbe Stunde joggen gegangen. Und das war so ein bisschen, weil ich dann auch hochgegangen bin und etwas gearbeitet habe.
Sie sind studierter Biologe und Psychologe. Da liegen die Themen Ihrer Bücher in gewissem Sinne nahe. Aber der Anlass für dieses Buch, also für diesen Seelenkompass, war ja noch ein bisschen persönlicher. Es ging Ihnen nämlich selbst nicht gut. Was war los?
Ja, das war ein bisschen irritierend, weil ich so nach dem Erfolg des Ernährungskompass ich in so ein Stimmungstief geriet, das ich mir nicht wirklich erklären konnte. Ich hatte das auch schon in der Jugend gehabt, aber jetzt war es besonders komisch, also nicht nur aufgrund des Erfolgs, sondern auch, ich bin in einer glücklichen Beziehung seit 20 Jahren verheiratet, ich habe 3 Kinder und mein Alltag war schön, also ich habe das nicht so richtig verstanden und irgendwann hatte ich auch wirklich genug davon und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Strategien, wie ich da wieder rauskomme.
Mhm. Hatten Sie auch diese Gedankenkreisel, also dass man sich quasi in so einer negativen Vorstellung oder Sorge festbeißt, wie es bei depressiven Verstimmungen, schreiben Sie auch, auf der Fall ist? Das nennt sich, habe ich in Ihrem Buch gelernt, Rumination.
Rumination, das ist Lateinisch für Wiederkäuen. Und ja, also das ist mir schon sehr vertraut, dass ich also so Sorgen durchkaue und darin auch in gewisser Weise dann so feststecke. Und ich habe dann auch gemerkt, dass da insbesondere so eine Technik wie Meditation sehr helfen kann, eine gewisse Distanz zu bekommen.
Sie erklären ja im Buch, Zunächst im ersten Kapitel so, welche positiven Veränderungen Bewegung und mediterrane Ernährung und guter Schlaf im Gehirn bewirken, aber auch sinnliche Erlebnisse, Waldspaziergang, Musik. Das sind alles sozusagen naheliegende und auch physiologisch nachgewiesene Stimmungsaufheller, die auch unsere Resilienz, also unsere seelische Widerstandskraft stärken. Dass jetzt zum Beispiel Bewegung und Sport gut tun, das wissen wir alle, haben Sie eben auch noch mal gesagt. Aber warum? Warum trägt das auch zur Seelenstärkung bei? Was passiert mal so ganz grob?
In der Tat, da wird es natürlich dann interessant, nicht? Also man kann zum Beispiel wie heutzutage wirklich in das Gehirn gucken mit Kernspintomographen und hier Areale sehen, die zum Beispiel auch bei Depressionen betroffen sind. Und man sieht, dass gewisse Areale wie der Präfrontalkortex direkt hinter der Stirn oder eine Hirnregion namens Hippocampus tief im Innern des Gehirns regelrecht bei Depressionen geschrumpft sind oder unteraktiviert sind. Und von Bewegung weiß man, und man weiß das schon von Spaziergängen, dreimal die Woche 40 Minuten, da gibt es Studien, die zeigen, dass diese Unteraktivierung, die im Grunde behoben werden kann, durch Spaziergänge, durch Sport, und man regelrecht sieht, dass Leute, die anfangen, sich zu bewegen, eine Zunahme im Volumen dieser Gehirnregion, also zum Beispiel beim Hippocampus, verzeichnen. Also das ist wie ein Muskel im Grunde. Das Gehirn ist wie ein Muskel, der verkümmern kann und dann aber auch wieder aufgebaut werden kann, nicht nur durch gesunde Nährstoffe, sondern eben auch durch Sport.
Also dieser Hippocampus unterstützt im Grunde die Emotionsregulierung. Und es geht immer darum, mit Sport und Essen und Naturerlebnissen die Beweglichkeit sozusagen dieses Gehirnteils zu erhöhen, der die Emotionen reguliert. Kann man das so sagen?
Ja, genau. Es ist ein Areal, das die Stressresilienz vermutlich stark unterstützt. Und das Besondere an diesem Areal, den Hippocampus, ist, dass es im Grunde die einzige Gehirnregion oder eine der ganz wenigen Hirnregionen ist, wo man im Erwachsenenalter auch sieht, dass noch neue Nervenzellen nachwachsen können. Und dies kann durch verschiedene Verfahren geschehen. Also es kann durch Nährstoffe geschehen, also zum Beispiel wahrscheinlich durch Kurkuma und Safran. Stimulieren, diese sogenannte Neurogenese, wie man sie bezeichnet, aber eben auch Bewegung. Also von Bewegung wissen wir es wirklich ganz klar, dass dies die Neurogenese im Hippocampus, also die Auffrischung im Grunde dieses Stressresilienzareals im Gehirn, aktivieren kann.
Sie hatten das eben erwähnt, Meditation hat Ihnen geholfen gegen diese Verstimmungen. Ich finde es interessant, weil man natürlich im ersten Moment denkt, da sitzt man dann und das bewegt ja die Gedankenkreisel in der Stille sozusagen noch viel mehr, oder? Aber es hilft trotzdem.
Hilft trotzdem. Also interessanterweise sieht man auch bei Meditation, also ich habe zum Beispiel in Berlin einen Standardkurs über 8 Wochen gemacht, MBSR nennt sich der, den kann man in jeder Großstadt machen. Und man sieht, wenn man vorher, nachher Gehirnbilder sich anguckt von Leuten, die diesen Kurs machen, dass nach so einem Kurs auch da wieder das Volumen dieses Areals, das so wichtig ist für die Stressresilienz der Hippocampus, zugenommen hat. Also auf einer gewissen Ebene ähnlicher Effekt, wie wenn man jetzt anfängt, Kurkuma zu essen, was natürlich bemerkenswert ist. Und ja, also man lernt bei der Meditation im Grunde nicht jetzt die Gedanken abzuschalten oder so, oder dieses Gedankenkarussell jetzt, sagen wir mal, so zwanghaft in den Griff zu bekommen. Aber was man lernt, ist, diese Gedanken, die ja kommen und gehen im Gehirn, in unserem Geist, aus einer gewissen Distanz heraus zu beobachten. Und normalerweise sind wir im Grunde mit unseren Gedanken vollkommen, wie man in der Therapieforschung sagt, fusioniert oder wie man in eher esoterischen Kreisen sagt, identifiziert. Also wenn die Gedanken angstvoll sind, dann sind wir diese Angst. Oder wenn die Gedanken Sorgen nachhängen, dann sind wir diese Sorge. Und die Meditation schafft hier eine heilsame Distanz, weil man mehr und mehr anfängt, diese Gedanken von außen zu beobachten. Und sobald du deine Gedanken beobachtest, bist du nicht mehr deine Gedanken. Du bist jetzt diese mysteriöse Instanz, die eben die Gedanken beobachtet.
Es geht nicht nur um wissenschaftliche Studien in diesem Buch, sondern sie holen sich und uns auch Rat in der Antike, und zwar bei den Stoikern. Was hat sie denn an deren Lebenskunst fasziniert?
Naja, erstmal finde ich es schon mal interessant, weil wir oft denken, okay, wir modernen Stadtneurotiker, wir Leute mit dem ganzen Stress, dem wir heutzutage ausgesetzt sind und den ganzen Krisen, wir denken, uns geht es besonders schlecht, zumindest was so die Psyche und den Stress betrifft. Aber wenn man 2000 Jahre zurückgeht in die Antike, ins alte Griechenland und Rom, da sieht man, oh, hey, die Stoiker haben schon nach Techniken gesucht, um zu mehr Gelassenheit im Alltag zu gelangen. Ne? Und ja, da gibt es verschiedene Techniken, die ich finde, haben sich bis heute bewährt, von denen Seneca, Marco Aurel und andere sprachen. Ein Beispiel ist die Vorwegnahme von Unglück, oder Seneca sagte Praemeditatio Malorum. Und er sagte einfach sozusagen, um dich gegenüber zukünftiges Unglück abzuhärten, zukünftigen Schicksalsschlägen, ist es nicht schlecht, wenn es dir grundsätzlich gut geht, die im Kopf schon mal durchzuspielen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich bringe mir gern das Beispiel, du stehst in der Schlange im Supermarkt und die Schlange geht nicht voran und du fängst an, dich aufzuregen. Dass sozusagen im Sinne Senecas man sich jetzt denken könnte, was für ein Unglück einem alles nicht passiert ist heute, wovon man verschont geblieben ist. Ja? Also es ist ja eigentlich ein Privileg, dass wir hier gesund in dieser Schlange stehen können und mit den ganzen Lebensmitteln, die wir kaufen können, nachher zurück zu unseren Liebsten gehen können, in Frieden. Ja? Viele Menschen an diesem Tag sind im Krieg. Aber auch wenn man an die eigene Lebenssituation denkt, wenn man mal ein paar Jahre in die Zukunft geht, wenn wir vielleicht 90 sind, wenn wir das Glück haben, so alt zu werden und im Altersheim sitzen und so gebrechlich sind, dass wir gar nicht mehr in den Supermarkt gehen können. Ja? Also wenn wir uns dieses Schicksal mal vor Augen halten, was für eine privilegierte Situation wir oft haben und wir sehen eben das Glück nicht, das uns im Alltag umgibt. Und Seneca sagt, ein Trick, um sich dessen wieder bewusst zu werden, ist, sich vorzustellen, das ganze Unglück, von dem man verschont geblieben ist. Und du kannst dich also relativ glücklich schätzen.
Sie haben neben diesen Studien auch Selbstversuche gemacht mit Psychedelika, von denen Sie erzählen, also es geht nicht um Psychopharmaka, sondern um bewusstseinsverändernde Substanzen. Jetzt nichts für den Hausgebrauch, sondern das war in einem therapeutischen Setting, in mehreren Gesprächen vorbereitet und begleitet. Sie erzählen, dass es eine sehr intensive Erfahrung war und solche Substanzen werden mittlerweile auch von der psychiatrischen Forschung wiederentdeckt. Was sollen sie bewirken?
Da ist in der Tat ganz wichtig, diesen Kontext zu beschreiben, weil man sonst denken würde, Droge, Droge. Und das ist natürlich die erste Assoziation, wenn wir über Substanzen reden wie MDMA oder Psilocybin, also die magische Substanz Magic Mushrooms, oder LSD und anderen Substanzen und Psychedelika. Und ganz wichtig, der Kontext ist, dass diese Substanzen seit 2 Jahrzehnten mittlerweile nun schon wirklich von Top-Forschungsinstituten und Psychiatern, Psychologen untersucht werden und abgeklopft werden auf ihr heilsames Potenzial. Und das stellt sich heraus, haben sie. Also das geht so weit, dass MDMA, also Ecstasy in den USA, kurz vor der offiziellen Zulassung steht, als Arzneimittel in Begleitung einer Therapie gegen posttraumatische Stressbelastungen. Und es viele Daten inzwischen gibt, die zum Beispiel zeigen, dass Psilocybin ein hocheffizientes Mittel ist gegen Depressionen, insbesondere hartnäckige Depressionen.
Mhm. Ich finde dieses Buch, dieser Kompass für die Seele, der liest sich sehr klar und sehr gut verständlich, auch bei den komplexeren neurobiologischen Zusammenhängen. Der Ton und die Tipps motivieren, weil man kapiert zum Beispiel, warum rausgehen in die Natur oder Sport hilfreich sind. Trotzdem habe ich mich gefragt, ist dieser Werkzeugkasten, dieses Toolkit für die Seele, wie Sie es an einer Stelle nennen, jetzt nicht noch so ein Baustein für unser fortwährendes Optimierungsprogramm? Also mal überspitzt gesagt, jetzt also auch noch die Seelenfitness trainieren und immer schön dranbleiben am Wohlfühlen. Oder anders gefragt, gehören grauere Zeiten und Krisen nicht auch zum Leben?
Ja, doch. Und ich denke, die Übergänge sind hier fließend, nicht? Also insbesondere, wenn man sich so in eine Instagram-Welt begibt und da dann einem vorgegaukelt wird, dass das Leben dann mancher Influencer so einem 5-Sterne-Hotel-Leben, dann Dauerferien mit optimalem Körper und Aussehen, mit Filtern und so weiter. Wenn da etwas vorgegaukelt wird, das es so nicht gibt, dann in der Tat kann es darin übergehen. Ich denke, ich konzentriere mich in meinem Buch schon sehr so auf Minimierung von Leid und auch prophylaktisch stimmungstief zu begegnen, normale Stressresilienz zu erhöhen Und da muss ich schon vor Augen halten, dass es Millionen von Menschen gibt, denen es nicht um Selbstoptimierung geht, sondern wirklich nur ihr Leid, ihren Stress, ihre Energielosigkeit im Alltag in den Griff zu bekommen. Und ich denke nicht, dass jeder alles von diesen Dingen, die ich beschreibe, also wie zum Beispiel Eisbaden oder kalte Duschen oder auch zum Beispiel Meditation oder Psychedelika, ist ganz sicher nicht für jedermann, sondern es ist so eine Art von Werkzeugkasten mit verschiedenen Schlüsseln. Und bei Bedarf kannst du zu diesem Werkzeugkasten gehen, der steht da vorsichtig im Keller und du kannst dir dann so einen Schlüssel rausholen und mal probieren, was für dich funktioniert und gucken, ob es dir damit besser geht oder nicht.
Jetzt noch zum Schluss Ihr Tipp, Baskast, für dieses Osterwochenende zum Entstressen und Entspannen, unsere seelische Widerstandskraft zu stärken. Was sollen wir tun, außer Ostereier essen?
Ja, natürlich, das ist der Haupttipp natürlich. Besonders viel Schokolade essen. Und wenn ich das noch mit einflechten darf, die Schokolade draußen verstecken und dann viel Zeit im Licht, hoffentlich scheint die Sonne, verbringen, ist auch gut. Denn auch wenn es sehr einfach klingt, heutzutage muss man darauf hinweisen, weil wir so viel Zeit in dunklen Büros verbringen, Licht ist so ein wichtiger Einflussfaktor für die Stimmung. Insofern viel Zeit draußen verbringen mit viel Schokolade wäre mein Tipp.
Vielen Dank. Kompass für die Seele, das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke, ist im Verlag C. Bertelsmann erschienen, kostet 24 Euro. Vielen Dank fürs Gespräch, Baskast, und schöne Ostern.
Ja, ebenfalls und vielen Dank.
Baby, it's been way too long since love's gone by. I don't want you to look in deep into my eyes. You won't find any answers inside. Yes, it's time to let me go. Time to get free from the past. You can try to help me, but you'll get your hand holding a broken glass. You see that the hope is gone. There's really no need to be afraid now of moving on. I don't need any protection, need any direction, even if I cry sometimes. Tu seras toujours un peu mon amour. Tu seras.
Matthias Politiki ist ein Weltreisender, und ein streitbarer Schriftsteller. In seinem Essay »Weißer Mann, was nun?« hat er 2005 die Schwäche des Westens auf die Freigeisterei und postmoderne Toleranz der von ihm sogenannten Weicheier zurückgeführt. Mittlerweile hat sich Politiki genervt aus Deutschland verabschiedet, weil er die Diskussionskultur hierzulande zu verengt findet. Es gäbe zu viele Sprach- und Denkverbote. Jetzt lebt er in Wien und schickt in seinem neuen Roman einen weißen Mann auf Reisen, einen Österreicher, der in Äthiopien einer faszinierenden jungen Frau begegnet. Sie scheint auf der Flucht zu sein, oder doch nicht? Vieles in diesem Roman ist anders, als es zunächst scheint, und manchmal muss man etwas schlucken. Alles wird gut. Chronik eines vermeidbaren Todes heißt das Buch. Julia Schröder hat es gelesen.
Im Jahr 2010 verbrachte der Autor Matthias Politiki einen schönen Hamburger Sommertag mit dem Wiener Künstler Josef Trattner. Der hatte Politiki überredet, an einer Kunstaktion teilzunehmen, wobei es darum ging, dass die beiden ein rosafarbenes Schaumstoffsofa an mehr oder weniger geeigneten Stellen zwischen Speicherstadt und Övelgönne aufstellten und fotografierten. Das hätte sehr peinlich werden können, doch wie Politiki später berichtete, wurde es ein Tag voller Einsicht und Erkenntnis über Kunst und Leben. Unterdessen ist Politiki zutiefst entnervt von deutscher Genderei, selbst mit Aplomb nach Wien gezogen, und heute scheint die beiden gleichaltrigen Herren, Jahrgang 1955, eine Freundschaft zu verbinden, die einiges aushält. Zum Beispiel, dass der eine Politiki, sich vom anderen, Trattner, den Namen für den rundherum zweifelhaften Helden seines neuen Romans ausgeliehen hat. Den Namen, dazu die Künstlerexistenz, den Wiener Schmäh und das gewinnende Aussehen mit halblangem, ergrauendem Blondhaar und attraktiven Fältchen.
Josef Trattner, 47 Jahre, 1,88, 85 Kilo, blaue Augen, gescheiterter Schaumstoff-Halodri und geschasster Grabungsleiter mit Gold im Haar.
Die Grabung, bei der Politikis Roman Trattner geschasst worden ist, befindet sich allerdings nicht in Wien, sondern bei Addis Abeba, was wie alles Folgende in diesem Buch komplett auf Politikis poetischem Mist gewachsen sein dürfte. Josef Trattner, der die Grabungsleiterposition zugeschanzt bekommen hatte, ohne einen Schimmer von Archäologie zu haben, verliert den angenehm lässigen Job, die Freundin in Wien setzt ihn vor die Tür und er lässt sich von zwei einheimischen Mitarbeitern überreden, zum Abschied von Äthiopien eine Überlandtour in die von unterschiedlichen Stämmen bewohnten Gebiete im Norden des Landes zu unternehmen. Es ist das Jahr 2020, die Spannungen zwischen den Ethnien nehmen zu. Wo Trattner und seine Begleiter Veraxa und Mulugeta hingelangen, liegt der kommende Krieg in der Luft.
Da hinten rotten sie sich zusammen, ließ Veraxa unverhofft wissen. Er zeigte auf die Berge und meinte die Rebellen der Tigraischen Befreiungsfront. Trattner drehte sich demonstrativ von ihnen ab. Für ihn war dies alles ein ausgetrockneter Garten Eden, Bild des Friedens und nicht etwa des Bürgerkriegs.
Trattners Unwille wahrzunehmen, was sich zusammenbraut hat, wie könnte es anders sein, mit einer Frau zu tun. Natu, einer jungen Witwe aus einem Dorf der Suri. Bei diesem Stamm trinken die Männer vom Blut ihrer Rinder und die erwachsenen Frauen tragen Holz- oder Keramikteller in Unterlippe und Ohrläppchen. Natu hat sich diesem Brauch verweigert, wie so vielem anderen, was in ihrem Volk gang und gäbe ist. Sie hat dafür einen hohen Preis gezahlt, wie sich herausstellt. Trattner begegnet ihr das erste Mal bei einer für ihn, den zahlenden Europäer, ausgerichteten Vorführung des traditionellen Lebens der Suri.
Am Rand der letzten Reihe stand eine Frau, die ihn unverwandt anblickte. Das Gesicht weiß bemalt mit schwarzen Tupfen darauf, wie das der Frau daneben. Die Partien um die Augen hatte sie mit Ocker bestrichen, das wie ein Rahmen um ihre dunklen Augenhöhlen lag. Trattner konnte den Blick nicht von ihr wenden.
Der Wiener Halodri, gerade noch depressiv desinteressiert, ist hin und weg. Natu sucht seine Nähe, will ihr Dorf und übergriffige Nachbarn hinter sich lassen, schließt sich der kleinen Männerreisegruppe sogar an und es beginnt ein afrikanischer Roadtrip, bei dem von Anfang an und bis zum Schluss nicht recht klar ist, ob er Flucht ist oder Suche. Alles wird gut, ist der Titel des Romans. Tatsächlich wird nichts gut. Nicht für Natu und Trattner und auch nicht für Äthiopien, wo die Nobelpreisgekrönte Friedenshoffnung im blutigen Tigray-Konflikt untergeht. Den Untertitel »Chronik eines vermeidbaren Todes« darf man wörtlich nehmen. Auch wenn am Ende sehr vieles, was Trattner und damit die Leserschaft zuvor über Natu und ihre Geschichte erfahren zu haben glauben, womöglich ganz anders gewesen sein könnte. Matthias Politiki verbindet in diesem Buch wieder einmal drei große Themen: die Faszination der Fremde, das Rätsel Frau und die Frage, woher ein weißer Mann eigentlich wissen soll, was ein Mann tun muss. Eine von ihm bereits 2005 in seinem Voodoo-Kuba-Roman »Herr der Hörner« servierte Melange, die allerdings vor dem Hintergrund gegenwärtiger Postkolonialismus und Identitätsdiskurse nicht mehr der reine Lesegenuss sein kann. Spätestens mit Natus Verschwinden wird aus dem Kleingruppenausflug ein zunehmend einsames, ebenso rast wie fruchtloses Hin und Her mit böser Pointe. Das erinnert dann vollends an Untergehergeschichten über weiße Männer in exotischen Gegenden aus der Feder angelsächsischer Autoren von Rudyard Kipling und Joseph Conrad bis Somerset Maugham und Evelyn Waugh, die zwar einen heute schwer erträglichen kolonialen Blick hatten, aber zugleich den Vorteil, brillante Bücher zu schreiben. Vieles macht denn auch den Eindruck, Politiki schreibe haarscharf am Tabubruch entlang. Dementsprechend hat die Darstellung des Protagonisten und seiner Perspektive etwas Unentschiedenes. Mit den einheimischen Männern kumpelt, rauft oder säuft Trattner auf Augenhöhe, als wären sie Spätzeln aus Otterkring. Die Frau, in die er sich verliebt hat, hingegen wird von ihm selbst und leider auch von der Erzählerstimme mystifiziert und überhöht zur Allegorie eines zerrissenen Landes. Politikis Wahlheimat Wien ist im Roman von lauter Karikaturen schlamperter Wissenschaftsbeamter und frauenbewegter Frauen bevölkert, während Äthiopien als dunkellockende Welt befremdlicher Sitten und großartiger Landschaften gezeichnet wird. Die Schilderungen dieser Landschaften gehören zu den Qualitäten des Romans, ebenso die immanente Ironie im Verlauf der Handlung. Ein wenig auf die Nerven gehen die Austriazismen, auf die der Autor besonders stolz scheint. Fragt man sich allerdings am Ende der Lektüre nach einem Fazit des Romans, bleibt, um den Titel eines Lyrikprogramms von Politiki abzuwandeln, wenig mehr als Afrika. Naja, schwierig.
Matthias Politikis neuer Roman »Alles wird gut« ist diese Woche bei Hoffmann und Campe erschienen. Julia Schröder hat ihn besprochen, hier im SWR 2 Lesenswert Magazin, mit Musik von Gabi Hartmann, einer Mischung aus Chanson, Jazz und Folk. Das Album trägt schlicht ihren Namen, Gabi Hartmann.
Je n'ai jamais compris l'amour, il est souvent aveugle. Et sourd, pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Non, je n'ai jamais compris. J'avais compris, compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour.
Mehr Poesie wagen. Das ist die Vision eines Lyrikprojekts in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Wer hier gerade mit der U-Bahn oder mit der Tram unterwegs ist, dem springen in den Zügen rosafarbene Plakate ins Auge. Darauf sind Gedichte von heutigen norwegischen Dichterinnen und Dichtern abgedruckt. Das Projekt heißt übersetzt so viel wie Lyrik auf der Schiene. Der norwegische Kulturrat hat es zusammen mit dem Osloer Nahverkehr ins Leben gerufen. Vorbild ist die Londoner Initiative Poems on the Underground, die seit 1986 regelmäßig Gedichte in der Londoner U-Bahn präsentiert. Ähnliche Projekte gab es auch schon bei uns, etwa von den Literaturhäusern Poesie in der Stadt. Ein kleiner Schuss Lyrik unterwegs. Diese Idee ist eben einfach charmant. Meine Kollegin Anja Höfer ist für uns in Oslo in die Tram gestiegen.
Bis zu 500.000 Menschen transportieren die öffentlichen Osloer Busse und Bahnen täglich. Die meisten davon morgens zu ihrem Arbeitsplatz und abends wieder zurück nach Hause. Fast alle sind in ihre Mobiltelefone vertieft und wischen Gedanken verloren auf den Displays herum. Spurvägsdikt, Lyrik auf der Schiene, heißt das Projekt, das den Blick der Passagiere für einige Wochen umlenken will. Auf die altrosa Plakate nämlich, die gerade in allen Zügen der Osloer Straßen und U-Bahnen hängen. Darauf zu lesen sind Gedichte wie dieses hier von Brynjulf Jungtjön.
Mit Koreans genommen, Su
Jungsu. Mein koreanischer Name, Su Jungsu. Mir gegeben, weil niemand wusste, wie ich heiße. Mein Geburtsdatum, 15. November 80. Mir gegeben, weil niemand wusste, wann ich geboren wurde. Mein norwegischer Name, Brynjulf Jungtjön. Mir gegeben, weil ich der Hoferbe sein sollte. Mia Tönnesen, die jeden Tag mit der Tram zu ihrem Büro beim norwegischen Verlag Gyldendal fährt, hat das Gedicht des jungen norwegisch-koreanischen Dichters gleich berührt.
Es ist ein kurzes Gedicht und der Autor kommt ursprünglich aus Südkorea. Er war adoptiert in Norwegen in 1983 und die norwegischen Eltern haben ihm einen norwegischen Namen gegeben und hatte natürlich viele Erwartungen für den Sohn. Es war der erste Sohn und er sollte Haupterbe sein. Und das Gedicht gibt einen Eindruck über diese großen Erwartungen von seinen norwegischen Eltern.
Gedichte von vier zeitgenössischen norwegischen Dichterinnen und Dichtern wurden für Sporveis Dikt ausgewählt. Neben Brynjulf Jungtjønn die erst 26-jährige Sarah Said, Norwegerin mit pakistanischen Wurzeln, der im letzten Jahr verstorbene Lyriker Nils Christian Moe Repstad und der 47-jährige Geir Hallnes. Sein Gedicht ist ganze 5 Zeilen kurz. Ist es die Einsamkeit, die dich wachsen lässt? Wachse nur, du. In einem unendlich großen Universum wird sich jemand finden, der versteht. Zum Fostort. Es sind bewusst nicht die ganz bekannten Namen der Dichterszene, die für Sporveis Dikt ausgewählt wurden, sagt der Osloer Stadtrat für Kultur Omar Sami Gamal.
Das ist eine Gelegenheit für junge Poeten, den Sprung in die Literaturszene zu schaffen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es nicht nur die bekannten Lyrikgrößen sind, die sich hier zeigen. Wir laden sehr unterschiedliche Dichterinnen und Dichter ein, ihre Worte und ihre schönen Gedanken mit uns zu teilen. Das ist toll.
An ausgewählten U-Bahn-Stationen tauchen die Autoren manchmal auch persönlich auf und lesen live aus ihren Gedichtbänden vor. Der norwegische Kulturrat finanziert das Projekt großzügig. 3 Runden mit jeweils unterschiedlichen Lyrikerinnen und Lyrikern sind für dieses Jahr geplant. Im kommenden Jahr sollen weitere 3 Runden folgen, in denen die Bahnen der Stadt mit Gedichtplakaten behängt werden.
So it's a lot of people that get.
So haben viele Leute die Gelegenheit, Kunst zu erleben. Und vielleicht schweifen ihre Gedanken mal ab, weg von ihren Handys und den Alltagsgedanken. Das ist vielleicht das Schönste an diesem Projekt, dass wir im Laufe des Tags mal etwas anderes erleben.
Die Kommune Oslo hat sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Einwohner mindestens einmal pro Tag mit Kunst in Berührung kommen soll. Das können Kunstwerke im öffentlichen Raum sein, genauso wie Gedichte in der Straßenbahn. Jannik Damkelet, der ebenfalls täglich die Tram nutzt, freut sich über die Poesieoffensive der Stadt.
Ich finde das schön. Du siehst 5 Zeilen und plötzlich denkst du an was ganz anderes. Du bist irgendwie so aus deinem Alltagstrott gerissen. Es gibt mir etwas, sich einfach in die Tram zu setzen und plötzlich ganz unverhofft einem Gedicht zu begegnen. Das mag ich wirklich sehr.
Ausgerechnet Gedichte, die sich als Bücher in Norwegen genauso wie in Deutschland eher schwer verkaufen, erleben in anderen Medien ein ziemlich erfolgreiches Comeback. Als kurze Texte passen sie gut ins Netz, weil sich unsere Aufmerksamkeitsspannen durch das Sliden und Surfen am Handy und am Computer verkürzt haben. Und auch die flüchtigen Begegnungen mit Lyrik im öffentlichen Raum hinterlassen ihre Spuren, meint die Verlagsangestellte Mia Tönnissen.
Es ist nicht oft, dass ich Lyrik lese. Ich lese viel Romane und Zeitungen, Zeitschriften, aber ich lese nicht wirklich Gedichte. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich nicht das Geduld. Aber dann sitze ich auf der Straßenbahn und plötzlich ist das Gedicht in vorne und ich habe Zeit. Vielleicht bin ich ein bisschen müde. Ich gucke nicht auf meinem Handy und dann plötzlich sehe ich dieses Gedicht. Und ich habe Zeit und ich lese und es beeindruckt mich.
Voilà la vie, on a décidé.
Gerade war er in Deutschland, König Charles III., und dabei sichtlich bemüht, das ziemlich ramponierte Bild Großbritanniens wieder etwas aufzupolieren. Keine ganz leichte Aufgabe. Die politischen und sozialen Entwicklungen in Great Britain machen vielen Sorgen, auch der schottischen Autorin A.L. Kennedy. Als junge Frau hat sie Erfahrungen in der Sozialarbeit gesammelt und ihre gesellschaftskritischen Ansichten, die äußert sie seit jeher unmissverständlich in Interviews und Kolumnen. Sie fließen auch in ihre Romane ein, die immer voller Welterfahrung sind, egal ob es um Liebesprobleme geht, um Stierkampf oder um die erotischen Geheimnisse von Staatsbeamten. Von ganz aktuellen Erfahrungen im Großbritannien unserer Tage erzählt ihr neuester Roman »Als lebten wir in einem barmherzigen Land«. Mehr von unserem Kritiker Eberhard Falke.
Wer hätte das gedacht, dass Rumpelstilzchen, dieser hämische Wicht, zum Leitmotiv eines vor Aktualität vibrierenden Zeitromans werden könnte? Das neue Erzählwerk der schottischen Schriftstellerin A.L. Kennedy gleicht einer großen Besichtigungstour durch die britische Gesellschaft der Gegenwart. Schon im Titel klingt der kritische Tenor des Romans an, als lebten wir in einem barmherzigen Land. Und obwohl die Autorin ein hochdifferenziertes Gesellschaftsbild entstehen lässt, zeichnet sich doch mit unmissverständlicher Klarheit eine brutale Frontbildung ab. Auf der einen Seite die Menschen, die leben, auf der anderen jene, die beherrschen wollen. Zu letzterem Schlag gehören die Rumpelstilzchen, kurz Stilzchen genannt. Ihnen geht es allein um die Macht und die Vorteile, die sie daraus ziehen können.
Unsere Regierung der Stilzchen hat ihre Meinung geändert. Das ist es, was Stilzchen tun, ständig alles ändern. Die Dinge und die Veränderungen spielen keine Rolle. Was zählt, ist die Demonstration der absoluten Macht. Jedes Mal, wenn die Stilzchen unser Leben durcheinanderwirbeln, kolonisieren sie mehr Köpfe, bringen sie mehr Gefühle aus dem Gleichgewicht.
Genau so ist es, werden nun viele ausrufen. Aber das ist doch billigstes Politiker-Bashing, dürften andere dagegen halten. Bleibt die Frage, worauf A.L. Kennedy mit dieser bissigen Karikatur der britischen Klassengesellschaft hinaus will. Die Heldin heißt Anna Louisa McCormick. Sie ist eine Frau in mittleren Jahren, Grundschullehrerin von Beruf. Anna lebt ihr Leben im Banne schnell aufeinanderfolgender Probleme, Krisen und Katastrophen. Des Brexit, des Premiers Boris Johnson, der Corona-Pandemie, der Bereicherung der Mächtigen, der Verarmung der Mittelschichten, der Ungerechtigkeiten allenthalben. Ihr hellwaches Bewusstsein verzeichnet das Auf und Ab ihres Gefühlslebens genauso wie gesellschaftliche und politische Turbulenzen. Momente des Glücks mit ihrem Sohn Paul und ihrem neuen Geliebten wechseln ab mit bitterem Zorn. Das alles schreibt sie als Ich-Erzählerin nieder. Ihr Text ist ein großer Monolog, eine Selbsterforschung, ein Alltagsprotokoll, ein Drama widerstreitender Gefühle und eine Wutrede, mal aufrührerisch, mal verzweifelt.
Ich bin wütend. Wir neigen nicht zur Besserung und zur Menschlichkeit. Wir erleben nur Blasen trügerischen Friedens vor der nächsten Phase widerwärtigen Verhaltens von widerwärtigen Menschen, die damit durchkommen. Nein, ich habe den verlogenen Lügnern nicht geglaubt, die gelogen haben, um mein Land zu stehlen. Ich kann sie erkennen.
Die Zeit der Romanhandlung ist das Jahr 2020, der Beginn der Corona-Lockdowns, die Endphase des Brexit. Verschärft werden die Erschütterungen der Gegenwart für die Romanheldin durch einen noch immer nachwirkenden Verrat in der Vergangenheit. In den 1980er Jahren gehörte Anna als Studentin einem Straßentheaterkollektiv an, das Streiks und Demonstrationen mit Performance-Aktionen unterstützte. Damals schlich sich ein polizeilicher V-Mann in die Gruppe ein, mit schlimmen Folgen für die Aktivisten. Dieser Buster taucht nun plötzlich wieder auf und deponiert vor Annas Haustür Manuskripte, in denen er sich zu seinen Untaten als Polizeispitzel und Auftragskiller bekennt. Dadurch kommt die Spannung eines Thrillers in den Roman. Noch fesselnder jedoch und vor allem sehr erhellend ist die sprachliche Spannung, die durch die Gegenüberstellung dieser beiden Positionen entsteht. Einerseits die von kalter Professionalität und abgründigem Zynismus geprägte Stimme des Undercover-Agenten, der die schmutzige Arbeit im Auftrag der Herrschenden verrichtet. Andererseits der zornig empfindsame Monolog einer Frau, die sich keine Illusionen macht, aber trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt. In den letzten Sätzen des Romans spricht Anna direkt ihre Leserschaft an.
Die schönen Dinge und die lustigen Dinge sind wichtig. Und kümmern Sie sich um die Dinge, die beides zugleich sind. Sie sind noch viel mehr als wichtig. Und ich versuche so zu leben, wie ich es in einem barmherzigen Land tun würde. Ich hoffe immer noch auf dieses lange und glückliche Leben. Das tun Menschen, sogar einfache Menschen.
Anna versucht, sich unter dem Druck sozialer Ungerechtigkeiten zu behaupten. Und sie hat das quälende Gefühl, dass die Regierenden, jedenfalls die des Jahres 2020, kein Teil der Lösung sind, sondern eben Stilzchen, denen an Glanz und Gold viel liegt und an Menschen wenig. Anna verkörpert einen sehr humanen, allerdings auch sehr pauschalen Unmut über die herrschenden Verhältnisse. Sie ist eine starke und anrührende, aber zugleich ausgesprochen unbequeme Figur. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass sich in Großbritannien noch kein Verlag an die Veröffentlichung dieses Buches herangewagt hat. Darum ist die stilsichere deutsche Übersetzung von Ingo Herzke und Susanne Höbel im Hansa Verlag eine Weltpremiere und ein Privileg für die deutsche Leserschaft. Denn sie bekommt nun die Gelegenheit, diesen fulminanten, provozierenden Zeitroman als erste aufzuschlagen.
Als lebten wir in einem barmherzigen Land von A.L. Kennedy aus dem Karl-Hanser Verlag, übersetzt von Ingo Herzke und Susanne Höbel.
Se bat entre elles, s'agite à mon réveil. Le maussade et la joie, le calme et le drame, ma passion sourit à ma raison, elle me ronge de tentations et j'entends qui se brise toutes mes illusions. Elle vit en moi, je m'en mêle dans leur voix. Se crie entre elles sans que je m'en souvienne. Et les peurs.
So, und zum Schluss gibt's heute im SWR 2 Lesenswert Magazin noch ein paar Glanzstücke, und zwar von Siri Hustvedt. Die New Yorker Autorin ist ja eine echte Doppelbegabung. In ihren Romanen erzählt sie subtil vom Leben ihrer Figuren, Figuren der Gegenwart aus ihr vertrauten Milieus. In ihren Essays greift Hustvedt weit aus, in die Naturwissenschaften ebenso wie in die westliche Kulturgeschichte und kommt immer wieder zu überraschenden Befunden. Mütter, Väter und Täter heißt ihr neues Buch, in dem wir eine sehr persönliche Hustvedt-Stimme hören, die, wie ich finde, sehr berührend ihre Familiengeschichte erkundet.
und eine analytische Stimme, die das Staunen lernen muss. Ein feministisches, böses Staunen. Elke Schmitter stellt die Essaysammlung vor.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So lautet eine Einsicht des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, die auf Anhieb einleuchtet. Bei der 69-jährigen New Yorker Autorin Siri Hustvedt sind nicht nur ihre Romane durchaus offensiv gedacht, sie macht auch den Essay zu ihrer Form. Als Nachdenken über die Welt, wie über sich selbst, vorzugsweise in einer anschaulichen Verbindung. Ihr Buch »Die zitternde Frau – Eine Geschichte meiner Nerven« erschien 2010 und nahm eine sie jählings befallene Erkrankung zum Anlass, die eigene Psyche, wie den Stand der Neurowissenschaft, erzählerisch leicht, analytisch klar und sachlich sehr ernst in den Blick zu nehmen. Das ist, wenn man so will, der Idealfall eines Essays. Am Ariadnefaden der Erkenntnis ziehen und alles be- und verarbeiten, was auf dem Weg durchs Labyrinth des Lebens und des Wissens sich in den Weg stellt und also offenbar dazugehört. Von Essays in diesem, allerdings sehr anspruchsvollen Sinne, kann in dem nun erschienenen Band Mütter, Väter und Täter nicht durchweg die Rede sein. Es handelt sich um eine Sammlung von Erinnerungen, literarischen Vorträgen und ein paar ungemein beeindruckenden Aufsätzen zu Themen, die ihr nicht nur am Herzen liegen, sondern auch von einer produktiven Aggression getrieben sind. Knapp 450 sehr diverse Seiten also. Hustvedt wuchs in den USA als eine von vier Töchtern norwegischer Immigranten auf, in einer traditionellen Familie. Ein freundlicher Genpool sorgte für ein langes Leben aller Beteiligten, sodass Hustvedts Familienerinnerungen weite Zeitspannen umfassen und Einsichten in biografische Prozesse erlauben, die beinahe idyllisch sind. Ohne schwere Schicksalsschläge, ohne Sucht und Gewalt können sich Beziehungen hier unbedroht in geradezu zärtlicher Ambivalenz entwickeln und auch so betrachtet werden. Man liest diese Gedächtnisstücke gern, doch Dringlichkeit, ja Wucht, bekommen Hustvedts Texte erst, wenn jene Unruhe und jener zeitgenössische Zorn den Antrieb bilden, die geradezu klassisch feministisch sind.
Im Laufe der Jahre habe ich einen feinen Riecher für den besonderen Geruch von Misogynie entwickelt. Wenn eine Frau Autorität für sich beansprucht oder von anderen als Autorität anerkannt wird, dann riskiert sie Bestrafung. Ihre Autorität wird besser geduldet, wenn sie Gemeinschaftssinn beweist, wenn sie ihr Wissen lächelnd durch unterwürfige, gefällige Blicke aufweicht oder, besser noch, anderen große Verdienste an ihrer Arbeit zuschreibt oder erklärt, sie habe einfach wahnsinniges Glück gehabt.
Hustvedt spricht hier aus Erfahrung. Sie hat lernen müssen, sich gegen Entwertung zu wehren. Als junge Akademikerin, die zu attraktiv war, um auch noch als intelligent gelten zu dürfen. Dann als Ehefrau des Schriftstellers Paul Auster, der, entgegen jeder aufmerksamen Lektüre, grundsätzlich als der Intellektuelle in dieser Verbindung gehandelt wurde. Und schließlich macht Hustvedt ihre Erfahrungen als eine politische Leserin, die sich den Stand der Forschung in jenen Gebieten aneignet, die sie interessieren. Die Neurowissenschaften, die Genforschung, die Kunstgeschichte. Welche Rolle spielt die Genderfrage da? Die Geburt als leiblicher Vorgang, stellt sie fest, spielt in der repräsentativen Kunstgeschichte zum Beispiel praktisch keine Rolle.
Das Kunstschulbuch, das ich als junges Mädchen kannte, H.W. Janssons History of Art, zuerst erschienen 1962 und noch immer Standard, ist voller weiblicher Akte, Madonnen mit Kind, Kreuzigungen, Schlachtenszenen und Totenbetten, aber ohne eine einzige Geburt. 2011 wurde in Poggiocolla unweit Florenz in Italien die Scherbe einer etruskischen Vase entdeckt. Darauf befindet sich das Bild einer hockenden Frau. Zwischen ihren Beinen kommt der Kopf eines Säuglings zum Vorschein. Aber die etruskische Kultur war keine griechische Kultur, und es ist die griechische Zivilisation, eine vom Traum der paternalen Geburt besessene Tradition, die dem Westen jahrhundertelang zwanghaft als Bezugspunkt galt. Auslassung kann Vernichtung sein. Was fehlt, erzählt eine Geschichte. Im alten Griechenland waren Frauen und Sklaven nicht Teil des öffentlichen Lebens. Obwohl das ganze System von ihrer Mühsal abhing, blieben sie außen vor.
Nicht nur die Geburt, so Hustveds Argument, hat die westliche Kultur als trivial der Behandlung nicht wert aussortiert, sondern auch die Schöpfung selbst zu einem asozialen, einem geistigen Ereignis promoviert. Es ist die Idee, auf die es ankommt. Die sorgt für platonische Erhabenheit. Und die Idee gehörte für Jahrtausende dem Mann. Die Tatsache, dass der Mensch in einem weiblichen Wesen heranwächst, von Anfang an dessen sozialer und biologischer Wirklichkeit ausgeliefert ist, wird bis heute erfolgreich verdrängt. Andernfalls würden Schwangere wie Mütter jenen rechtlichen Schutz und die soziale Fürsorge genießen, an der es nicht nur in den Vereinigten Staaten so verheerend fehlt. Und es geht, entgegen aller wissenschaftlichen Einsicht, mit diesem Verhängnis munter voran.
Ray Kurzweil, ein Technikguru, der die goldene Zukunft der Singularität prophezeit, ist ein krönendes Beispiel. In Zukunft, schreibt er, werden wir therapeutisches Klonen praktizieren. Eine sehr wichtige Technologie, die den Begriff des Fetus erübrigt. Durch die Klonierung eigener Körperteile zum Ersatz für jene, die unbrauchbar geworden sind, wird ewiges Leben gewährleistet sein. Kurzweil will nicht sterben. Natürlich würde das Klonen ganz neuer Menschen nicht nur die Begriffe Frau, Uterus und Fetus überflüssig machen, sondern auch die Dinge selbst, die sie bezeichnen. Der Wunsch ist alt. Vergessen wir die Frau.
Es stimmt nicht heiter, diese Hustved zu lesen. Doch es klärt, wie bei den Essays von Virginia Woolf, den Kopf und die Realität. Der Feminismus, das macht Hustved so zwingend wie schmerzlich klar, hat immer noch sehr viel mehr vor sich als hinter sich.
Ecke Schmitter war das über das neue Buch von Siri Hustved, Mütter, Väter und Täter. Uli Aumüller und Grete Osterwald haben die Essays übersetzt, erschienen im Rowald Verlag. Alle anderen Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie auch nochmal auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute im Lesenswert-Magazin kam von der französischen Singer-Songwriterin Gabi Hartmann von ihrem Album Gabi Hartmann. Und wenn Sie morgen am Ostermontag wieder Lust auf Literatur haben, dann können Sie bei uns um 15.05 Uhr ein Gespräch mit der Schriftstellerin Julie C. hören. Sie spricht über ihren Roman Corpus Delicti. Das ist eins der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Das Gespräch können Sie natürlich auch online hören. Hier geht's jetzt weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel Die Causa Jeanne d'Arc, ein spannendes Gerichtsdrama. Mein Name ist Anja Brockert. Schöne Ostern noch. I went out searching, but I couldn't find anywhere living this burden behind. Do change my mind, or I've to start. Le, la 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 la
something, I'll tell you something.